Menschlichkeit, die Leute als auch heißt. Zu viel Fallrespekt für Gerechtigkeit. Gemeinsam gestalten, jetzt ist an der Zeit. Wissen ist Macht, also lern uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei niemals verbaut. Friede braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und im Land. Wir messen, sind wir stark, Hand in Hand. Fliege mit Halt und wir machen's wahr. Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane Fischer. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute Serienfolge Nummer 7 der wunderschönen Serie rund um Demokratie und Haltung in der Pflege. Das Thema heute ist Rechtsruck, Hinweg zu rechtsorientierten Ideen und Vorstellungen. Und zwar heute mit einem sehr tollen Gast, nämlich Marc Raschke. Hallo.
Vielen Dank für das Kompliment von dem sehr tollen Gast. Danke.
Ja, das darf ich sagen, weil ich habe deinen Podcast gehört, habe ein Buch von dir gelesen und verfolge dich. Und deswegen finde ich das schon ganz gut.
Okay, vielen Dank.
Magst du dich selber vorstellen?
Ja, sehr gern. Also der Name ist jetzt ja schon allgemein bekannt. Ich bin von Haus aus Journalist, habe auch mal Politikwissenschaften studiert, neueste Geschichte und angewandte Kulturwissenschaften und bin jetzt unter anderem ja, Co-Founder, Co-Gründer einer Agentur. Wir machen Personalmarketing, wir machen aber auch Kommunikation. Hälfte unserer Kunden sind im Gesundheitswesen tätig, da komme ich auch so beruflich her. Ich habe viele, viele Jahre für Krankenhäuser Kommunikation gemacht. Also die Pflege ist mir durchaus auch da immer wieder Thema gewesen. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass ihr das Thema hier in diesem Podcast so aufnimmt, weil dieses Thema Rechtsruck wiederum mache ich jetzt auch viel in den Sozialkanälen. Da bin ich in Anführungszeichen so politischer Influencer und mache das aber auch aus einer privaten Initiative heraus, weil ich einfach will, dass wir da nicht hin abdriften.
Wunderbar, da haben wir schon mitten ins Thema reingegangen und deswegen kommen wir zuallererst zu dem Fachwissen, bevor wir zu den Interviewfragen kommen.
Das Fachwissen.
Damit wir das auch richtig einordnen, habe ich meine Definition rausgesucht und das ist gar nicht so leicht, diesen Begriff Rechtsruck überhaupt zu definieren. Er bezeichnet eine politische Entwicklung, bei der sich Parteien oder eine Gesellschaft oder Teile einer Gesellschaft oder politische Einstellungen stark nach rechts rücken, also in eine konservativere, nationalistischere, rechtspopulistische Richtung. Das waren Begriffe, die waren gerade schwer auszusprechen, Entschuldigung. Das kann sich also zeigen durch einen starken Fokus auf nationale Interessen, Ablehnung von Immigration, autoritäres Denken, Abwertung von Minderheiten und vielen weiteren Kriterien. Also der Begriff ist durchaus auch kritisch gemeint, auch oft in der Presse benutzt, um halt hier vielleicht auch auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Und die Gefahr ist ja, dass demokratische, menschenrechtliche Werte hier dann vielleicht nicht mehr so eine Rolle spielen und deshalb ist es damit auch in Verbindung zu setzen. Wie findest du den Begriff? Benutzt du den auch?
Also Rechtsruck finde ich ein bisschen schwierig zu definieren, weil es ja per se erstmal nichts Schlechtes ist, wenn man nach rechts rückt. Ja, ich glaube, das ist nämlich immer so, auch wo viele dann, wenn die sich so rechts verordnen in der Gesellschaft, dann sagen die ja, wieso, ich denke doch einfach nur, dass konservativ sein doch irgendwie gut ist, dass man Werte hat, auch dass die Vergangenheit nicht komplett kritisiert und ignoriert, sondern dass irgendwie, ne, dass es ein Wert an sich auch sein kann. Und da denke ich dann immer, ja genau, also rechts ist ja per se nicht schlimm, denn Sehnsucht nach Vergangenheit, Tradition und so, das kann man ja haben. Schwieriger wird es dann, wenn es ans Rechtsradikale geht. Ja, und das Rechtsradikale ist ja zusätzlich zu dem Rechts dann auch, dass man wirklich nationalistisch und rassistisch denkt, beziehungsweise auch kompromisslose Lösungen fordert. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den erleben wir jetzt in der Politik ganz, ganz extrem. Ja, also es wird ja im Prinzip Nulltoleranz gegen Migranten oder Grenzen dicht und was weiß ich nicht alles. Das sind ja alles schon so rechtsradikale Entwicklungen. Und dann gibt es da nochmal abgetrennt Rechtsextreme. Das ist dann die nächste Eskalationsstufe. Also alles, was davor schon war, plus dann eben das Ablehnen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, also das, was uns alle ausmacht, weshalb wir sein dürfen, wie wir sind, weshalb wir Menschenrechte hier haben und so weiter. Sie streben dann auch, diese Menschen, die rechtsextrem sind, nach einem autoritären, totalitären System durch Revolution. Also man will das hier alles quasi zunichte machen. Und ja, man wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet, denn der hat nämlich ein Problem damit, wenn man jetzt anfängt, hier am System zu schrauben. Also deshalb finde ich, das einfach mal zu Anfang ein bisschen differenzierter aufzudröseln, ist, glaube ich, wichtig. Grundsätzlich aber finde ich, ist ja beängstigend, was für einen Rechtsruck wir jetzt in letzter Zeit erleben. Denn es ist weit weg von nur rechts. Es geht hin ins Rechtsradikale bis ins Rechtsextreme.
Das war eine sehr gute Auflösung nochmal und Differenzierung. Wunderbar.
Das Wichtigste.
Wir wollen aber auch so ein bisschen darüber reden, warum oder gibt es das überhaupt, so eine rechtsextreme Tendenz in den Gesundheitsfachberufen? Ein Beispiel habe ich mitgebracht. Ich habe einen tollen Podcast auch dazu gehört vom Y-Kollektiv. Der Podcast hat hier quasi den Rechtsruck oder die rechtsextremen Tendenzen in der Feuerwehr untersucht. Und den fand ich auch ganz spannend. Und deswegen, wie ist denn deine Einschätzung dazu? Warum ist das Thema wichtig?
Ja, ich habe mir den im Vorfeld natürlich auch angehört, weil ich mich nicht vorbereiten wollte. Und ich fand es in der Tat auch bezeichnend, was da gesagt wurde, nämlich dass gerade so die Feuerwehr auch im ländlichen Raum natürlich auch sehr hierarchisch organisiert ist. Ne? Man ist dann da in Uniform, man hat dann da Ränge und ne, dann ist der Oberste und alle anderen folgen ihm. Und das sind natürlich alles so mit Uniform dann natürlich alles solche Sachen, die sehr verfangen bei Menschen, die dann grundsätzlich eher rechtsradikal oder rechtsextrem werden, weil sie dann eben ja diese starke Hierarchisierung wollen. Deshalb war das nicht verwunderlich, dass es da auch stattfinden kann in Feuerwehr, in Polizei, aber eben auch im Gesundheitswesen. Also die Gefahr, dass wir da auch, ich meine, das gesamte Gesundheitswesen kommt aus der Militärgeschichte, aus dem Militär, Militärmedizin. Die Ärzte, die ja auch noch sehr hierarchisch organisiert sind. Bei der Pflege ist das zwar ein bisschen anders. Da ist Hierarchie nicht ganz so stark ausgeprägt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber auch da gibt es natürlich ne, Rangabzeichen. Da gibt es, der ist dann der Unterste und der ist der Oberste und so weiter. Die sogenannte Oberschwester, ne, wie es sie mal ursprünglich gab. Das System ist insgesamt sehr empfänglich dafür, glaube ich, dass es so denkt. Und dann kommt halt hinzu, wir haben es immer mehr, gerade in der Pflege, auch mit Menschen zu tun, die aus dem Ausland kommen und hier arbeiten. Wir haben zudem den immer grassierenden Pflegemangel. Also wir wissen ja, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren ja jede dritte Pflegekraft in Rente gehen wird. Das heißt also, wenn wir jetzt schon glauben, wir haben einen Pflegemangel, Hustekuchen, der wird noch schlimmer. Und dann find mal einen Pflegeplatz. Ja, und dann find mal neben deinem Job, den du ja machen musst, dann wirklich eine Versorgung für deine Eltern, deine Großeltern. Also das Thema Pflege, ich glaube, da kristallisiert sich sehr, sehr viel, was wir an gesellschaftlicher ja, Sprengstoff gerade so erleben. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass dann irgendwann so ein bisschen Survival of the Fittest, dann geht es wirklich darum, wer kriegt. Und dieser Verteilungskampf, der ist natürlich auch empfänglich für solche rechtsextremen Denkmuster.
Genau, und die Denkmuster können ja dann vielleicht auch manchmal so die scheinbar einfachere, radikalere Lösung sein. Irgendwer ist schuld, dem kann ich dann die Schuld dafür geben, dass es gerade so diesen Zustand hat. Das verfängt dann vielleicht ja auch so ein bisschen. Kann sein, dass es so ist, aber spielt natürlich auch eine Rolle. Was denkst du denn, welche Rolle spielen denn die sozialen Herkunft von Fliegenden oder Fliegefachkräften?
Also ich wollte ja noch zustimmen, ist natürlich so, also dass das alles sich bedingt und dass das sich dann auch entsprechend verstärkt. Ne? Und wenn ich an die sozialen Herkünfte der Fliegenden denke, wir haben ja im Prinzip eine Vielzahl Herkunftsländern, aber auch sozialen Milieus, aus denen Pflegekräfte kommen oder Pflegefachpersonen. Und überwiegend sind es Frauen, ne? Das muss man auch noch dazu sagen, also ich glaube 85%. Und die sind natürlich doppelt und mehrfach belastet. Ja, und wenn dann wirklich entsprechend der Druck immer größer wird, ne? Weil man eben plötzlich dann für seine eigenen Eltern zu Hause nicht mehr die Pflege bekommt, die man eigentlich da organisiert braucht und dann im Job aber erlebt, dass es da irgendwelche Ungerechtigkeiten gibt, dann ist natürlich so zum Druck ablassen die vermeintlich einfache Lösung dann auch irgendwie gerade herzlich willkommen, weil man möchte sich ja da nicht auch noch da auch noch mit beschäftigen. Also das ist halt echt also ein Teufelskreis beziehungsweise auch wirklich eine Spirale, die abwärts gehen kann, wenn man da nicht Haltung zu zeigt. Deshalb auch dieses, also ich kann es ja absolut auch nachvollziehen. Ja, es ist ja absolut menschlich, so zu denken und auch diese sozialen Herkünfte. Ich meine, wenn man da mal so sieht, wie so eine Station teilweise 5, 6, 7, 8 Nationen, die da zusammenarbeiten müssen, teilweise Sprachschwierigkeiten, teilweise auch andere Lerneid, also auch ein anderes Verständnis von Rolle. Ich weiß zum Beispiel, dass, ich glaube, in Indien sind Pflegekräfte ganz anders sozialisiert. Die reagieren eher so ein bisschen auf Zuruf. Möchte auch nichts Falsches sagen, aber die sind halt ansonsten eher so ne, passiver Art. Dann gibt es wieder welche, die ja eine ganz andere Profession haben, die also sagen, ne, ich mache so einen kleinen Quatsch nicht, den ihr hier in Deutschland macht und so weiter. Also diese ganzen, sag ich mal, Konfliktpotenziale, die sind natürlich enorm. Ne, und deshalb ja, können die das alles verstärken.
Dann kommen wir zu dem Positiven. Es gibt bestimmt jede Menge Strategien gegen Diskriminierung, gegen rechte Äußerungen, gegen rechte Netzwerke. Hast du ein paar Sachen schon, die du uns da lassen kannst?
Ja, natürlich, sofort und im Abreißbloß. Das ist natürlich sehr, sehr kompliziert. Und ich muss dazu auch sagen und ein bisschen ausholen, wie gesagt, ich bin ja unter anderem so im politikwissenschaftlichen Bereich auch tätig und da beobachtet man ja schon seit langem, dass es sowas gibt, wie wir jetzt so extrem erleben. Also es gibt so um 2011 herum gab es so einen Kipppunkt in der Wissenschaft auch beobachtet, wo man sagte, da gab es sowas plötzlich wie eine rohe Bürgerlichkeit. Also Menschen, die gesagt haben, die Menschen sind nicht mehr alle gleich, sondern es gibt eben welche, die sind weniger gleich als wir. So. Und dann jetzt mal eben mit der einen Lösung zu kommen, wie jetzt ja vor ein, zwei Jahren plötzlich alle sagten, ja, wir müssen jetzt alle auf TikTok gegen Meinung und gegen Rede und so weiter, ne? dann kriegen wir das gelöst. Also auch da verstehe ich den Wunsch, mit einer schnellen, einfachen Lösung irgendwas zu erreichen. Aber die Strukturen sind viel tiefer gehend und auch die Art, wie zum Beispiel in vor allen Dingen auch in Ostdeutschland, aber auch in vielen anderen Bereichen Deutschlands, da mittlerweile rechtes Gedankengut verankert ist in der Gesellschaft, ist nicht mal so eben wegzukriegen, ja. Was ich immer nur wieder sagen kann, ist, dass wir unsere Haltung und unsere Werte nicht verlieren dürfen. Das klingt so ein bisschen wischiwaschi, aber, und ich habe am Anfang zu meiner Karriere auch nicht so richtig an Werte gedacht. Ich habe gedacht, komm, hört sich wieder an wie so ein Stuhlkreis und wir reden über Werte. Aber es ist so verdammt wichtig. Wenn die Führung, und das ist eben auch wieder wichtig, ein Führungsthema, wenn die Führung diese Werte nicht ständig auslebt und entsprechend auch kommuniziert und entsprechend auch ahndet, wenn sie nicht eingehalten werden, dann kannst du eigentlich zusehen, wie schnell eine Organisation, ein Netzwerk zusammenbricht und dann grassiert eben dann plötzlich so ein brauner Mob in so einer Organisation. Das ist natürlich zunehmend schwierig. Wir sprachen gerade schon über Ostdeutschland. Wenn du da weißt, dass in so einer Einrichtung, alleine so von der Statistik her, ungefähr jeder Dritte ja dann deiner Mitarbeitenden rechts gewählt hat. Also wie willst du denn dann mit denen umgehen? Da kann ich aber nur sagen, die können von mir aus privat wählen, was sie wollen, aber die dürfen dieses Gedankengut nicht mit an den Arbeitsplatz geben, weil am Arbeitsplatz müssen andere Regeln gelten. Und das ist eben wichtig, das Thema Leitbild, das Thema Werte. Das auf jeden Fall in der kleinen Blase Arbeitsplatz. Und in der erweiterten geht es natürlich darum, ich meine, das, was du hier zum Beispiel machst mit diesem Podcast, ist vorbildlich, weil ja, in seinem Privatleben dann mit der eigenen Haltung zu positionieren, sich zu engagieren, das ist mühselig. Ja, und das ist ja auch das Problem. Wir denken immer, wir kriegen die einfache Lösung schnell, aber so wie das hier auch, so eine Podcast-Folge zu produzieren, viel Zeit kostet, viel Nerven, viel Organisation kostet, aber auch das Engagement für unsere Demokratie eben was. Und ich habe auch gesagt, schon in anderen Zusammenhängen, dass das, was da jetzt vor uns liegt, mindestens 10 bis 20 Jahre dauern wird. Also dieser Ruck, der da, ne, dieser Rechtsruck, dieses rechtsradikale Rechtsextrem, das wird nicht übermorgen weg sein. Selbst wenn wir dann, und da hoffe ich ja immer noch drauf, die AfD mal eines guten Tages verboten kriegen oder zumindest erstmal diesen Prozess des Verbotsverfahrens initiieren, ist das Gedankengut ja nicht weg. Das heißt also, und diese Verteilungskämpfe, die wir haben, ne, die werden jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren schlimmer. Und deshalb, da wird es wichtig sein, sich nochmal ja, aufzuladen mit den eigenen Werten, mit den eigenen Idealen und dann eben durch den Sturm durch.
Das klingt auf alle Fälle nach Durchhalten und vielleicht.
Durchhalten und Resilienz. Also im Prinzip diese Resilienz, mit den eigenen Werten nicht in Verhandlung zu gehen, sondern wirklich zu sagen, ich stehe dazu und ich kann nicht anders.
Sehr gut, da beantwortet schon fast auf die nächste Frage, nämlich, dass das so eine Grundlage ja der politischen Haltung auch in der Pflege ist. Wir hatten jetzt auch gerade davor die Folge zum ICN-Ethikkodex und meiner Meinung nach ist die Pflege schon in dem Sinne ein politischer Beruf, weil wir jedem Menschen pflegen, egal welcher Couleur. Und dieser Ethikkodex bedingt ja quasi, dass ich eine rechtsextreme Haltung gar nicht haben darf.
Absolut. Also ich finde, Rechtsextremismus hat in keinem Beruf was verloren, weil da, wo es spätestens um Menschen geht oder um Services für Menschen, darf es den Unterschied nicht geben, den Rechtsextremisten machen. Und ich finde auch, dieses Thema politische Haltung, das müssen wir auch ein bisschen weiten. Es ist ja nicht nur immer Parteipolitik. Also viele denken mal, wenn sie sagen, oh, ich muss mich politisch engagieren, dass ich irgendwie über Parteipolitik dann da was tun muss. Wir alle sind politische Wesen, egal was wir tun oder auch nicht tun. Also selbst wenn wir was nicht tun, ist das eine politische Haltung. Und ich weiß, das ist anstrengend und das ist auch, ne, wie gesagt, mir auch gerade gesagt, sehr kräftezehrend mitunter, aber diese politische Haltung, die gerade Pflege als wichtige Zukunftsproblematik in Anführungszeichen auch einnimmt, die ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, weil sie wirklich, also spätestens neben, sag ich mal, Rente und vielleicht noch Klima, wird das Thema Pflege, weil es nämlich um Demografie geht, wirklich zur Sollbruchstelle unserer Gesellschaft. Und da müssen wir gucken, wie wir das politisch auch da durch den Sturm kommen.
Gut, dann wollte ich noch ein bisschen Werbung für deinen Podcast machen. Zündholz, ich habe ihn auch schon sehr oft gehört, weil alle Auszubildenden oder Pflegefachkräfte da draußen, wenn ihr politisch interessiert seid, könnt ihr gerne in diesen Podcast hören, denn er behandelt immer das aktuelle Strohfeuer der Politik. Damit bleibt man ein bisschen auf dem Laufenden.
Vielen Dank für diesen Werbeblock. Danke. Ist übrigens auch ein Podcast, wo wir nichts mit verdienen. Ist auch einfach eine, sag mal, unser Herzensanliegen, weil wir wirklich sagen, ja, Aufklärung geht ein bisschen verloren in dieser Zeit. Und ja,
das stimmt. Auch das ist wichtig, da gute Quellen zu haben, wo man seine Informationen herkriegt.
Forschungslager.
Wir wechseln wieder ein bisschen zurück ins Fachwissen. Ich habe mal eine Studie rausgesucht, weil es gar nicht so leicht ist, Zahlen zu finden, um zu beweisen, ob wir vielleicht wirklich über rechtsextreme Tendenzen auch faktisch reden können in unserer Gesellschaft. Das eine sind ja einmal die Zahlen, wer welche Partei wählt, aber zum anderen muss es ja nicht immer die Partei sein, an der man das festmacht, sondern gibt ja auch so Umfragen. Und da hatte ich jetzt eine Studie rausgesucht, die auch so ein bisschen bewiesen hat, dass so 50-60% der Bevölkerung sich Gedanken darüber machen, dass die AfD gefährlich ist oder es eine Bedrohung gibt oder dass sie die Gesellschaft schon als rechtsextremer wahrnehmen. Die ist vom Oktober 2024. Haben wir uns im Vorgespräch schon drüber unterhalten, dass die Zahlen bestimmt jetzt noch höher sein könnten. Wie liest du solche Zahlen? Was nimmst du daraus mit? Oder?
Ja, also ich finde es einerseits gut, dass sich Wissenschaft damit beschäftigt, klar, ne? Denn wir brauchen ja irgendwie auch so ein bisschen so einen Handlungsspielraum oder so Leitplanken. Aber ich weiß halt, wie du auch sagst, im Oktober 2024, da sah die Welt ja vermeintlich noch ein bisschen anders aus. Da gab es eben noch nicht dieses Verfassungsschutzgutachten. Und es ist ja auch teilweise sehr, sag ich mal, wechselhaft, wie da so solche Daten dann auch erhoben werden. Und ich finde für meinen Geschmack auch oft, dass wir zu viele dieser Daten erheben, weil wir dann auch, dann hetzen wir von einer Hochrechnung zur nächsten und dann ist in der Prognose wieder das so und in der so. Ich sage ja, das Grundproblem ist schon älter in Deutschland und wir hatten auch immer, das muss man auch so nüchtern sagen, immer schon 10-20%, sag ich mal, in der Bevölkerung, die so denken und so wählen würden. Also davon 8-10%, die tatsächlich hardcore sind und andere, die jetzt scheinbar zunehmend weniger ein Problem damit haben, dass sie so wählen. Und deshalb ist umgekehrt natürlich schon spannend zu sehen, dass Menschen immerhin noch in einer gewissen Mehrzahl sagen, das ist ein Problem. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass dadurch eine gewisse, ja, Medienmacht und so weiter natürlich auch so eine sowas einschleifen kann und dann im Prinzip auch dann relativiert wird und so weiter. Also da sehe ich eher die Gefahr, dass wir über diese ganzen Zahlen vergessen, um was es eigentlich geht, denn dadurch wird das vermeintlich rationalisiert. Wir müssen eigentlich mehr die Leute auf einer emotionalen Ebene ab.
Okay, das probieren wir doch mal mit einem Fallbeispiel, um es ein bisschen praktischer zu machen.
Das Fallbeispiel.
Magst du mal das Bild beschreiben vom Fallbeispiel?
Genau, ich sehe ein Bild von einer jungen Dame, die ein Stethoskop über den Schultern hat und ein Kopftuch trägt. Und zwar ein sehr fesches, weil sie es nämlich auch noch so irgendwie um den Kasak herum wickelt. Genau, also sie scheint wohl irgendwie aus dem medizinischen Bereich tätig zu sein, ja, zu kommen.
Gut, dann werde ich dir mal was zu dem Fallbeispiel und dem Bild erzählen. Wer das Bild sehen möchte, kann natürlich auf unseren Instagram-Kanal gehen. Eise haben wir hier. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich weiß es gar nicht so genau. Auch das gehört dazu, dass man das zugibt. Alter 38 Jahre. Sie ist Altenpflegerin in einer Pflegeeinrichtung in Sachsen. Obacht, das Bundesland spielt eine Rolle, spielt vielleicht keine Rolle. Lassen wir mal so stehen. Ist ein fiktives Beispiel, aber sehr realistisch, glaube ich. Sie ist in Deutschland geboren. Ihre Eltern kommen aus der Türkei. Sie arbeitet seit 15 Jahren in der Pflege. Sie ist bei den Kolleginnen und Bewohnerinnen gleichermaßen geschätzt. Seit einiger Zeit bemerkt sie jedoch eine Veränderung im gesellschaftlichen Klima, auch in ihrer Einrichtung. Kolleginnen äußern zunehmend abwertende Bemerkungen über Immigrantinnen und sprechen offen über oder von Überfremdung. Einige zeigen Sympathien für die AfD und anderen und deren Forderungen nach deutscher Leitkultur und einer restriktiveren Einwanderungspolitik. In einer Teambesprechung äußert ein Kollege, man sollte endlich wieder deutsche Pflegefachkräfte fördern und nicht alle Jobs mit Ausländern besetzen. Sie ist schockiert, fühlt sich ausgegrenzt, sagt aber zunächst nichts, denn sie hat Angst vor Konflikten oder Nachteilen. könnte schon relativ realistisch sein.
Ein absolut realistisches Beispiel. Ich glaube, so kommt es zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden pro Tag in Deutschland vor. Man hat Angst vor Repressalien, vor Druck, ja, und sagt dann eben nichts. Und genau, und das sind ja auch wieder so kleine Kipppunkte, wo dann die vermeintlich Lauten die Oberhand gewinnen.
Die Analyse.
Genau, also was hier vielleicht, also für mich am prägnantesten ist, warum ich dieses Fallbeispiel ausgewählt habe, ist, weil der auch nochmal zeigt, wie respektlos es gegenüber ihrer Person ist, weil es wird ja quasi wie über Dritte gesprochen, obwohl sie eigentlich im Team integriert ist und da gute Arbeit leistet und man dann teilweise denkt, wie unsensibel das dann auch ist, nicht mitzukriegen, dass man jemanden damit vielleicht vom Kopf stößt durch solche Äußerungen.
Ja, und das Schlimme ist ja auch, dann sagen solche Menschen, nee, wir meinen ja nicht dich, ja? Ja. Da kommt ja immer, wir meinen ja die Kriminellen oder sowas. Und mal, ganz ehrlich, Leute, Spoiler-Alarm, die Rechtsextremen meinen alle, denen irgendwie die Nase nicht passt. Also sprich, die Kriminellen, da ködern sie euch, weil da sind wir alle irgendwie konform. Wir sagen, ja klar, Kriminelle muss man irgendwie bestrafen. Aber irgendwann, und das ist ja das Wesen dieser Rechtsextremen, brauchen sie eine neue Gruppe, brauchen sie neue Sündenböcke. Und dann sind es plötzlich die Barträger oder die, was weiß ich, zu großen oder zu kleinen Menschen oder. Es geht ja immer darum, irgendeine Äußerlichkeit zu finden, um darüber eine Sündengruppe aufzubauen. Und da in dem Fall sind es jetzt ja erstmal die Ausländer, die dann auch noch einen Kopf tragen und was weiß ich nicht alles.
Ja, der Konflikt, der hier klar ist, dass die Kollegen sich zurückziehen und halt auch mit rechtsradikaleren Äußerungen solidarisch zeigen und da aber auch gleichzeitig der Druck und Frust so steigt wegen dem Personalmangel und der Arbeitsbelastung oder Überlastung und politisch und gesellschaftlich hier Unsicherheiten sind und es verstärkt sich halt vielleicht der Wunsch nach klareren Verhältnissen. Was natürlich, wie schon vorher vielleicht auch von uns diskutiert, so ein Nährboden ist für diese Ideologien. Wie kann sie jetzt reagieren oder wie hat sie reagiert? Sie ist dann irgendwann, wahrscheinlich nach einer ganzen Weile, wo sie von rechts nach links und von links nach rechts gedacht hat, was mache ich denn jetzt, zur Einrichtungsleitung gegangen. Und diese zeigt sich zwar verständnisvoll, aber zurückhaltend. Man wolle ja keine politische Debatte entfachen. Daraufhin sucht sie dann Unterstützung in einer antirassistischen Beratungsstelle und gemeinsam organisieren sie einen Workshop zur Demokratiebildung im Pflegealltag. Zumal das ja auch gut, das ist ja auch hier ein Fall, der wirklich ins Antidiskriminierungsgesetz fallen könnte. Und somit ist das Fazit vielleicht auch, dass man den Mut haben muss, da was zu ändern. Wie siehst du das?
Also sie hat völlig richtig reagiert. Am Ende muss man vielleicht so ein bisschen wie einen Reanimationskurs, den man eigentlich nur zu Anfang seiner Fahrausbildung mal in der Fahrschule lernt, muss man vielleicht auch Demokratie immer nochmal wieder auffrischen. Ja, und hier in dem Fall wurde nochmal aufgefrischt. Klar, das ist Diskriminierung, das ist ein Verstoß. Gibt es auch, zum Beispiel gerade in Nordrhein-Westfalen ja mit der Pflegekammer auch ganz klare Haltungen zu, ne, auch entsprechende berufsrechtliche Möglichkeiten, wenn das dann auch Ausmaße annimmt. Aber man muss natürlich auch gucken, abgesehen von der Bestrafung, muss man die Leute ja trotzdem irgendwie mitnehmen und trotzdem irgendwie auch so fangen, in Anführungszeichen, für die Demokratie, dass sie es auch nicht als Bevormundung wahrnehmen. Deshalb auch diese Reaktion der Einrichtungsleitung, die gesagt hat, ja, man wollte jetzt keine politische Debatte entfachen. Da steckt ja so dieses Parteipolitische hinter. Ja? Man kann sich ja davon lösen und man kann ja sagen, wir reden hier nicht über die Partei so und die Partei so, sondern wir sagen, mit welchen Werten wollen wir denn hier arbeiten? Wenn wir alle füreinander Respekt wollen, dann müssen wir uns den aber auch alle gegenseitig geben. Und das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel abwertende Sprache und so weiter dann unterlassen. Denn auch da nochmal, ne, es wird nicht dabei bleiben, wenn die Rechtsextreme an die Macht kommen, wird es nicht dabei bleiben, dass nur die migrantisch gelesenen Menschen, die kriminell sind, abgeschoben werden sollen, sondern dann werden es irgendwann alle migrantisch gelesenen Personen oder eben Menschen, die auch sonst irgendwie aufmüpfig sind und aufmüpfig definieren dann die an der Macht sind. Das muss dann noch nicht mal logisch sein im Sinne von, ne, Common Sense, ja klar, ich sehe das auch ein, dass das aufmüpfig ist, sondern das definieren dann andere. Und dann ist es eben vorbei mit gemeinschaftlichen Werten. So, und das ist das Wichtige, dass man da über diese Werte Debatte auch in solche Gespräche geht.
Sehr gut. Und ich finde auch das, wie schon erwähnt, auch Leitungsaufgabe durchaus, das immer mal wieder zu thematisieren. In der letzten Podcast-Folge gab es auch eine schöne Idee, nämlich ethische Fallbesprechungen zu machen und dann immer zu sagen, während der Fall war, welcher Kodex ist denn das aus dem ICN-Ethikkodex? Warum steht der da drin? Wie können wir den einhalten? Weil das sind ja die Grundwerte unseres Berufes. Wie können wir darauf eingehen, dass diese Werte hier eingehalten werden? Dann bekommt dieser Kodex praktisch wieder mehr Relevanz, weil wir ihn in den Bezug setzen zu den tatsächlichen Sachen, die passieren, vielleicht nicht gut passieren. Und dann auch nochmal, das ist nicht nur einfach irgendwas, was irgendwo auf Papier steht, sondern das sind ja Sachen, die wir tatsächlich umsetzen wollen. Und auch in dem Podcast zu der Feuerwehrmännern oder Feuerwehrfrauen habe ich auch gehört, dass die wirklich Workshops anbieten und sagen, was sind denn da Symbole, wie passiert das, woran erkennt ihr das, wie meldet man das, welche Konsequenzen gibt's, und das ist auch gut, solche Aufklärungen zu machen.
Ja, wichtig ist vor allen Dingen, dass es Routinen werden, ne? Dass es nicht eine einmalige Aktion ist, sondern dass man es wirklich in den Alltag überführt, denn so eine einmalige Aktion kann dann auch salopp gesagt einmal abgesessen werden und dann hat man sich trotzdem nicht verändert. Vielfach, und das ist ja auch immer so der Punkt, so Radikalisierungen sind ja viel auch ein Problem, was ganz andere Ursachen hat. Ne? Also vielleicht auch private Probleme. Und wenn man da als Führungskraft sensibel für ist und versteht, warum der plötzlich so rumhoppert, weil er aber privat irgendwie einen Schicksalsschlag hat oder sich da irgendwie anderweitig benachteiligt fühlt und dann eben denkt, ja, das kanalisiert durch so eine radikale Äußerung, kann man vielleicht dann damit auch arbeiten, dass man also nicht nur über Workshops kommt, wo man grundsätzlich mal wieder auffrischt. Ich glaube, das ist auch wichtig, ne? Keine Frage. Und Symbolik mal zu erkennen, da ist ja auch mittlerweile diese Szene, diese rechtsextreme Szene, sehr geschult drin, weil sie auch über viele, viele Jahre unter der Oberfläche quasi arbeitete und sie ist, sag ich mal, ein Meister in Symbolik, weil natürlich offiziell es nie richtig rauskommen durfte, aber jetzt trauen sie sich halt. Aber jetzt müssen wir trotzdem erkennen, ne, frühzeitig erkennen, wo sind denn die Symbole und die Codes, die sie benutzen.
Praxistipps.
Da sind wir auch schon mitten in unseren Praxistipps. Wir haben ja schon ein bisschen gerade welche gesagt. Ich finde immer, für mich bedeutet es ganz viel, diesen Mut zu haben, das anzusprechen. Egal, ob es im Privaten ist, im Freundeskreis ist oder auf Arbeit ist. Wenn ich was merke, dann probiere ich es anzusprechen. Ich muss nicht immer sofort eine Lösung finden oder den anderen vielleicht überzeugen, dass das gerade verkehrt war, sondern schon alleine dadurch, dass man es anspricht, schafft man vielleicht auch immer mehr Transparenz für diese Werte und wofür ich stehe. Ist, glaube ich, schon der kleinste Schritt, den man tun kann.
Ja, es muss vor eigentlich immer gelöst werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also alleine, dass man es anspricht und dass man in dem Moment vielleicht auch für eine unangenehme Situation sorgt, sagt ja auch den Leuten, oh, ich kriege Widerstand. Ja, ich kann hier nicht durchmarschieren, sondern ich habe tatsächlich eine Form von Widerstand erlebt. Also ich sage ja immer, es muss sich irgendwann in unserer Gesellschaft wieder unangenehm anfühlen, dass man rechtsextrem ist. Es darf eben nicht zur Normalität werden. Und dieses unangenehme Gefühl entsteht nur dann, wenn ich nach wie vor Widerstand bekomme.
Das stimmt. Ich habe das auch heute so überlegt, dass in den 90er Jahren war der auch schon mal ein ziemlich großes Thema und dass es so schambehaftet war, sobald man eine Bomberjacke anhatte. Heutzutage sind Springerstiefel und Bomberjacke ja schon fast Modeaccessoire und sagen gar nichts über die politische Haltung aus. Sie werden ja natürlich auch von links durchaus genutzt oder linksradikaleren Menschen genutzt und es sagt eigentlich nichts mehr über irgendeine politische Haltung aus und ist nicht mehr schambehaftet. Also viele Dinge sind nicht mehr schambehaftet und sind plötzlich wieder sagbar. Und da müssen wir auf alle Fälle hin. Was ist sagbar und was ist nicht sagbar?
Absolut, absolut. Und das ist eben, liegt an uns allen. Das darf man auch nicht nur auf 2-3 Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, reduzieren, sondern da müssen wir im Alltag funktionieren, weil im Alltag kippt es nicht sonst. Also gerade im Lokalen, weißt du, in vielen Dörfern auch, wo man nicht mehr klar die Brandmauer ziehen kann und so weiter. Aber das darf nicht passieren, weil es sind keine normalen Menschen, die Rechtsextreme sind, die wollen unser System verändern. Dann heißt ja immer, ja, aber ihr wollt damit die Opposition kaputt machen. Nein, eine Opposition brauchen wir immer. Und im Bundestag, wenn wir da mal reinschauen, wir haben da die Linke, wir haben die Grünen, wir haben da, also hätten auch noch FDP und so weiter. Opposition haben wir. Nur eine Opposition zur Demokratie, die brauchen wir nicht. Und die AfD ist die Opposition zur Demokratie. Und dass wir dagegen vorgehen, ist sogar in unser Grundgesetz geschrieben, dass wir das sogar müssen.
Die Zusammenfassung.
Gut, dann kommen wir zum Ende. Ich würde noch einmal zusammenfassen für den Lerneffekt. Wir haben über die Definition gesprochen und haben nochmal Rechtsruck von Rechtsextremität auseinandergehalten, haben dann über ein paar Sachen diskutiert, wie der aktuelle Ist-Zustand ist, sowie ein paar Lösungen oder mögliche Lösungsideen besprochen. Wir haben das Fallbeispiel auseinandergenommen, was sehr sinnbildlich auch vielleicht für den Pflegefachberuf ist, weil er so multikulturell ist, aus allen Kulturen, aus allen sozialen Herkünften bestehen wir in diesem Beruf und wir pflegen auch alle Menschen aller Couleur. Und wir haben ja ganz oft darüber geredet, dass so am Ende würde ich das gerne nochmal deine politische Meinung dazu haben wollen, dass dieser Druck, der ja herrscht in diesem Beruf, in diesem System, in dem gesamten Gesundheitssystem, relevant ist und sicherlich auch ein auslösender Faktor dafür ist, dass solche Tendenzen entstehen können. Wie kann man den denn verbessern, dass dieser Druck da nicht mehr so da ist? Ja, die große Fangfrage am Ende.
Ja, genau. Hätte ich das gewusst, hätte ich diesen Podcast nie gemacht. Nein, Quatsch. Ja, also ich sag mal so, es ist eine in meinen Augen historische Chance vertan in der Pandemie. Da hätte Jens Spahn seinerzeit, Bundesgesundheitsminister, das System mal resetten können. Und da hätte er eine ganz andere, da wäre auch nochmal die Pflege ganz anders neu aufgesetzt worden. Jetzt ist sie in Anführungszeichen nur aus der Budgetierung raus, also hat ein eigenes Budget und dann hofft man, dass das irgendwie funktioniert. Aber also grundsätzlich ist es, wie gesagt, ein schweres Rad. Es muss das Image verbessert werden, und zwar in einer Range von Pflege. Also wenn man über Pflege denkt, denkt man oft immer gleich an Intensivpflege, weil es natürlich auch so spektakulär zu erzählen ist, mit piependen Geräten und so weiter und High-End-Medizin. Aber Pflege ist eben auch Altenpflege, Pflege ist mobile, ambulante Pflege. Das sind diese vielen kleinen Momente an einem Tag, wo eben eine Pflegefachperson irgendwo jemand zu Hause versorgt, und diese vielen kleinen Momente, die das Leben ja auch oder diesen Beruf auch so besonders machen. Ja, dass man wirklich nochmal wieder einen Fortschritt sieht bei jemandem, der eigentlich schon sterbenskrank ist und so weiter und so fort. Dass man über diese Emotionen diesen Beruf darstellt. Ja, weil ich glaube, das geht nämlich auch verloren. Wenn wir Emotionen zeigen, dann zeigen wir sie immer nur lächerlich machend und oder auch so schockierend im Sinne von, ne, oh mein Gott, die Bedingungen werden immer schlechter. Das stimmt ja so auch nicht. Jedenfalls nicht in der Breite der Pflege, also in einzelnen Bereichen definitiv. Aber so, und dass man da differenziert herangeht, ist, glaube ich, schon mal ein großer Teil der Miete. Ist aber auch ein Brett, muss man ran. Also, denn ich erlebe das auch immer wieder, dass viele Presseleute, Journalisten und Journalistinnen da einfach schon mit vorgefertigten Meinungen kommen, wenn die Pflege hören. Die denken dann sofort, oh mein Gott, ja, das ist ja so schlimm alles. So ja auch nicht. Also mehr PR, dann natürlich eine andere Ausstattung der Pflege, die dann aber auch wieder bedingt ist, natürlich mit der Krankenhausreform. Welche Häuser müssen zusammengelegt werden? Wie kann da eine professionelle Pflege wirken? Also das ist, wie gesagt, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, wie man das, aber also da, man kann da was machen, und es wurde in meinen Augen auch zu zaghaft in der Vergangenheit getan. Aber gut, wer fragt mich schon, außer du.
Aber was ich gut finde zum Beispiel, klar, wir haben einen großen Pflegemangel vielleicht jetzt schon, und der wird größer werden. Und auch mit so einem Rechtsanspruch auf Pflegeplätze wird es nichts werden, weil der Rechtsanspruch auf Kita-Plätze hat auch nicht funktioniert. Also man müsste schon auch, wie du sagst, Image ist viel, weil in anderen Ländern ist Pflege einer der best angesehensten Berufe in der Gesellschaft. Nur in Deutschland ist der irgendwie nicht so gut angesehen. Und natürlich braucht eine Akademisierung vielleicht auch eine höhere Quote, weil wir haben auch eine Profession, die gut vertreten werden möchte mit eigenen Rechten, einer eigenen Pflegekammer, was dann ja auch viel macht, weil wir selber ein bisschen bestimmen können, wo es hingeht über unseren Beruf. Und was entscheidend ist, es ist ein Arbeitnehmermarkt, was ich sehr spannend finde, weil als ich vor über 23 Jahren meine Ausbildung gemacht habe, da habe ich bei jedem Türklinken putzen müssen, um überhaupt einen Job zu bekommen, und habe sehr, sehr viele Bewerbungen schreiben müssen. Und jetzt ist es halt so, dass man da schon auch hingehen kann und sich dort aussuchen kann, wo man gut behandelt wird und wo es gute Arbeitsbedingungen gibt. Was dann natürlich von innen heraus das System ja auch dazu zwingt, gute Bedingungen zu schaffen. Und da sind wir natürlich jetzt leider in so einem System, was ja auch, weil das Gesundheitssystem ja nun mal marktwirtschaftlich ist, so ist, dass das System das selber geregelt hat. Wir haben Mangel, also müsst ihr euch kümmern. Was dann teilweise so natürlich jetzt von mir ein bisschen sarkastisch ausgedrückt ist, aber es ist andererseits auch schön für eine Pflegefachkraft, wenn man sich das aussuchen kann, wo man arbeiten darf,
ja, also das,
wo
es gut, genau, ist. Absolut, also das ist toll. Dafür war, glaube ich, noch viel zu wenig Bewegung statt. Also wenn ich dann eine Pflegefachperson von A nach B mal wechseln lassen möchte, dann sagt sie, oh nee, jetzt muss ich 10 Kilometer mehr fahren oder sowas. Also da sind ja ganz komische, ne? Ich glaube auch nicht, dass da Marktwirtschaft im System ist. Es ist immer noch zu viel Planwirtschaft an vielen Stellen. Aber insgesamt glaube ich, dass Pflegefachpersonen auch mal überlegen könnten, wie in Zukunft eigentlich Pflege aussieht, ob sie dann mehr in eine beratende Position gehen, weil sie können das einfach nicht mehr alles abdecken, und dann müssen vielleicht pflegende Angehörige besser enabled, empowered, wie auch immer werden, damit sie entsprechend das in Partnerschaft mit der Pflegefachperson leisten können.
Ja, das wird auf alle Fälle im ambulanten Sektor so sein. Und da braucht es auch neue Konzepte. Da wären wir schon wieder bei anderen Sachen, die wir noch besprechen können. Aber wir sind am Ende. Noch berühmte letzte Worte in der letzten Minute?
Ja, ich bin froh, dass wir es in der Zeit geschafft haben. Ich dachte schon, man kann da bei Weißt du drüber reden. Wir haben auch viele andere Themen, die wir angeschnitten haben. Nur wenn ihr noch Fragen habt oder sowas, auch gerne mich persönlich anschreiben, weil ich glaube, da kann man immer auch noch mal Sachen klären. Vielen Dank jedenfalls, dass du dich dafür einsetzt. Beispielhaftes Engagement. Vielen Dank.
Ich danke dir für diese tolle, spontane Möglichkeit, mit dir zu sprechen und dieses Thema zu behandeln. Von dem her, bis zum nächsten Reinhören. Ciao.
heißt zu viel Respekt für Gerechtigkeit. Gemeinsam gestalten, es ist an der Zeit. Wissen ist Macht, also lade uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei niemals verbaut. Pflege braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und in Hand. Wir müssen sind wir stark, Hand in Hand. Pflege mit Hals und wir machen's wahr. Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane Fischer. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.